Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 10. Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus im Berliner Bezirk Dahlem. Sehr spät, nämlich erst im Dezember 1938, emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin dann nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin 1947 das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. In diesen 4 Jahrzehnten unternahm das LaSalle-Quartett Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Oeuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinski, sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Der Titel unserer heutigen Folge lautet: Wer Talent hatte, studierte bei Ivan Galamian. Auf der Juilliard School, New York, 1946. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist der Leiter des Musikarchivs der Akademie der Künste zu Berlin.
Herr Lewin, in der Zeit des größten Unglücks, wo also die halbe Welt zusammenbrach, haben Sie immer wieder persönlich ganz großes Glück gehabt. Sie sind mit Ihrer Familie noch Ende des Jahres 38 aus Deutschland rausgekommen. Ein korrupter Polizeipräsident hat seine schützende Hand über Sie gehalten, absurderweise. In Palästina haben Sie Lehrer gehabt, die man in normalen Zeiten eigentlich als 14-, 15-Jähriger nie bekommen würde, weil es einfach so viele Leute gab, aus denen man auswählen kann. Wer kann schon als 14-Jähriger als erstes Bronislaw Hubermann vorspielen, damit er einen bereit über die weitere Karriere bzw. die weitere Ausbildung? Als ganz junger Mensch nimmt man sowas einfach hin. Aber jetzt sind Sie dann doch schon etwas älter, 21 Jahre alt. Sie kommen in den USA an, in Baltimore. Sie haben gerade einen fürchterlichen Orkan auf dem Atlantik überlebt. Dämmert Ihnen das schon langsam, dass Sie ein Glückskind sind?
Ich glaube, auf solche Ideen kommt man kaum. Ich komme auf solche Ideen überhaupt selten. Es gibt Leute, die gerne abstrahieren von einem langen Lebenslauf, dass es solche Dinge gegeben hat. Und man kann das auch vielleicht so sehen. Selber bin ich noch heute eher skeptisch, ob es denn so etwas wie ein Glückskind überhaupt gibt.
Ich meine, immerhin sind Sie jetzt sozusagen in einer Stadt, in der man von den Kriegsfolgen kaum etwas erkennen kann. New York prosperiert wirtschaftlich, aber auch kulturell und intellektuell. Also man könnte wirklich sagen, Sie sind an einem Ort, da heißt es, Glück ist genug.
Ja, das war mir durchaus bewusst, dass ich in eine ideale Situation hineinkam. Das war ja auch mein Wunsch, als ich mich entschied, nach Amerika zu gehen, um dort zu studieren. Ich wusste, was da musikalisch und künstlerisch zu finden war. Und mir war das hier und jetzt eigentlich mehr im Sinn. Und ich freute mich ganz auf die Dinge, die da kommen sollten. Und sie kamen ja dann auch in ziemlich intensiver Weise sehr bald. Im Moment waren wir gerade am Bahnhof angekommen, am Pennsylvania Station in New York. Und es war um Mitternacht an einem Sonntagabend menschenleer, keiner weit und breit zu sehen. Und mein Freund Fritz und ich standen auf dem Perron und wunderten uns, wo wir jetzt hingehen sollten. Wir kannten ja New York nicht. Wo sollte man denn übernachten überhaupt? Und da kam aus der Ferne ein mittelgroßer Herr langsam auf uns zu und sprach uns an und fragte, ob wir Emigranten seien. Und nach einer Erklärung hieß er uns in New York willkommen, zu unserer Überraschung. Und er puppte sich als ein Vertreter der HIAS, H-I-A-S, Hebrew Immigrant Aid Society, eine jüdische Hilfsorganisation für neue Emigranten, deren Vertreter Tag und Nacht hier am Bahnhof jüdische Emigranten begrüßten und ihnen weiterhalfen. Erstaunlich.
Also auch wieder ein glücklicher Zufall, weil die Organisation dafür gesorgt hat, dass rund um die Uhr Menschen auf dem Perrons langlaufen und gucken, wer da so ankommt und im Zweifel fragen, sind Sie ein jüdischer Migrant?
Und mit uns ging er zunächst mal runter vom Perron in ein Neddix-Restaurant, so ein Orangensaft- und Würstchenladen, wo wir uns erstmal unseren Heißhunger stillen konnten. Das war wahnsinnig nett. Wir waren völlig überrascht, so jemanden zu treffen. Und dann schlug er uns vor, da wir ja keine Unterkunft haben, ob wir nicht im Heim der Hias übernachten wollten. Ein durchaus angenehmer Schlafraum, den diese Organisation hatte.
Jenseits von Glück. Also die jüdischen Organisationen, die damals in New York tätig waren, hatten offensichtlich wirklich mit Hand und Fuß gearbeitet.
Aber wie? Und das war ja noch eine Zeit, als wirklich täglich neue Immigranten aus aller Herren Länder, besonders aus den europäischen kriegsversehrten Ländern, nach Amerika kamen. Die Glücklichen, die es geschafft hatten, dahin zu kommen. Oft ohne viele Bekannte dort zu haben. Vielleicht hatten sie irgendjemand, der ihnen die Geldgarantie, das sogenannte Affidavit, gegeben hatte. Aber es war schwer genug. Und nun kamen sie an. Und diese ersten Stunden konnten ja deprimierend sein, wenn man niemanden kannte und nicht wusste, wohin, wenig, wenn überhaupt, Geld hatte. Da war es ein wirklicher Glücksfall, wenn man von so einem Menschen empfangen wurde.
Aber da muss sich ja einiges geändert haben, weil sehr lange war es ja sehr schwierig, in die USA einzureisen. Die sogenannten Emergency Visas gab es ja erst ab 1940 und vorher war es also vielen Leuten ja verwehrt, wenn sie kein Affidavit beibringen konnten, in das Land einzureisen.
Noch zu meiner Zeit war das so und es ist auch zum großen Teil heute noch so. Die Amerikaner verlangen, dass es eine finanzielle Unterstützung gibt, dass man beweisen kann, dass man dem Staat nicht zur Last fallen wird. Das sogenannte Affidavit ist ja eine finanzielle Garantie, die einem irgendjemand geben muss, damit man ein Immigrationsvisum bekommen kann. Außerdem sind die Immigrationsvisen noch heute sehr beschränkt. Ich kam ja auf ein Studentenvisum. Das ist was ganz anderes. Da war eine finanzielle Garantie eben notwendig gewesen, um auch das Studentenvisum zu bekommen, aber eben eine begrenzte. Ich sollte ja nur 4 Jahre, so war es vorgesehen, an der Juilliard School studieren. So viel brauchte man, um, wenn man von Anfang an dorthin ging, um abzuschließen. Und dafür hatte ich eben von meinem Onkel in Brasilien die notwendigen Mittel garantiert bekommen. Ein Immigrant, bei einem Immigranten war das was ganz anderes. Er brauchte eine Garantie, dass er auf Zeit, also auf längere Zeit, dem Staat nicht zu Last fallen konnte. Und dann wurde erwartet, dass er eine eigene Einkunftsquelle fand. Nun, wir waren also jetzt von diesem sehr netten Herrn begrüßt worden und er brachte uns, wie gesagt, im Shelter unter von der Hias für die eine Nacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er kam mir schon damals als rettender Engel vor. Das schien mir so. Und wir waren da diese erste Nacht sehr gut untergebracht. Ich glaube, ich habe selten so fest und tief geschlafen als in der ersten Nacht in New York. Und am nächsten Morgen ging es dann gleich weiter an die Juilliard School, um mich dort zu melden. Ich sei angekommen, denn die dachten schon, ich würde überhaupt nicht mehr kommen. Ich sollte ja schon Anfang des Jahres 46, also kurz nach Neujahr ankommen. Jetzt war es aber schon Mitte Februar geworden und das zweite Semester hatte längst angefangen. Und man war höchst überrascht, mich doch noch dort zu sehen. Und das Erste, was jetzt passieren musste, waren natürlich die schon angekündigten Aufnahmeprüfungen. Ich war ja bisher nur schriftlich angenommen worden, mit Vorbehalt, dass ich diese Aufnahmeprüfung machen müsste und sie auch bestehen würde, sonst könnte ich da nicht studieren. Ich wurde in ein Zimmer gesetzt und eine sehr freundliche Dame brachte mir Theorieprüfungen. Zuerst relativ einfache Harmonielehraufgaben, das ging ziemlich schnell und dann wurden sie etwas schwerer, das ging auch ziemlich schnell. Und danach ging es dann an den Kontrapunkt und immer brachte sie neue Prüfungsarbeiten hinein und nahm die, die ich geschrieben hatte, und nahm sie wieder heraus. Und dann gab es eine Mittagspause und dann ging es weiter mit Formenlehre und Musikgeschichte, eine Prüfung nach der anderen. Es wurde dann schon langsam dunkel, es war ja Februar, die Tage sind kurz. Und so gegen 6 Uhr abends kam sie rein und setzte sich an den Tisch zu mir und sagte, sagen Sie mal, was haben Sie denn eigentlich vor, hier zu studieren? Und mir sank das Herz in die Hosentasche, denn ich dachte, ich hätte das alles verpatzt, die Prüfung ganz schlecht gemacht und jetzt würde ich erfahren, dass ich gar nicht hier studieren könnte. Und etwas kleiner sagte ich, ja, an sich Geige. Sagte, ja, sicher, das weiß ich, Sie sind ja Geiger. Aber Sie wollen hier an unserem Undergraduate Department in der Juilliard School, wollen Sie studieren, dass die Aufnahmeprüfung, haben Sie ja gerade gemacht, das können Sie nicht. Ja, wieso? Ja, Sie haben gerade die Abschlussprüfung gemacht. Das heißt, in diesem Undergraduate Department können Sie ja gar nicht lernen. Sie müssen in die fortschrittliche Abteilung, die Graduate School, der obere Teil unserer Schule gehen. Und dafür, es tut mir leid, müssen Sie nochmal Aufnahmeprüfungen machen. Aber ich war ziemlich glücklich. Ich hatte mir sozusagen die ersten 4 Jahre des Schulstudiums eigentlich gespart. Was da für mich so erstaunlich war, ist, dass es sich herausstellte, dass der Privatunterricht, den ich in Palästina gehabt hatte, von Ben Chaim in Theorie und Kontrapunkt und Formlehre und auch von Pollack und von allen meinen Lehrern in Musikgeschichte und was ich da alles gelernt hatte, dass das weitaus mehr war, als mir bewusst war.
Also nach dem, was Sie uns schon erzählt haben, erscheint es mir eigentlich klar. Also Sie haben ja auch erzählt, dass Bergmann sozusagen auch für ihr intellektuelles Interesse gesorgt hat.
Ja, die waren auch in an der Dürsel natürlich erstaunt, dass ich nicht nur zweisprachig, sondern drei- oder viersprachig war. Ich hatte ja auch in der Schule Französisch gelernt. Und all diese Sachen, die brauchte ich dann auch auf der Graduate School nicht. Noch etwas, ich machte dann die Prüfungen für die Graduate School. Eine der Prüfungen war das Klavierspiel. Und als ich dann ins Prüfungszimmer für die Klavierspiel-Nebenfach-Klavierspiel kam, da sollte man etwas vorspielen, irgendein einfaches Stück.
Italienisches Konzert von Bach.
Da spielte ich mein Mozart-Klavierkonzert in C-Dur, 4-5-10 Köchelnummer, mit meinem neuseeländischen Pianisten als zweiten Pianisten. Und er sagte, Sie sind hier im falschen Raum. Das ist hier nicht für Hauptfachpianisten, das ist für Nebenfach. Ich bin Nebenfachpianist. Das kann ja wohl nicht sein. Wollen Sie denn weiterhin Klavierunterricht nehmen? Sag ich, nicht unbedingt, wenn es nicht notwendig ist. Also es ist überhaupt nicht notwendig. Die Klavierprüfung, die Sie gerade gemacht haben, die wäre auch schon fürs zweite Jahr Graduate School für Hauptfach genügend gewesen. Ich musste dann auch noch eine Liedbegleitung machen. Da habe ich eine Sängerin, die vor dem Zimmer stand, genommen. Das war die phänomenale schwarze Sängerin Price, die da gerade rumstand. Die war Mitschülerin von uns. Die habe ich in 2 Schubert-Liedern begleitet. Das habe ich nur so zum Vergnügen noch gemacht und auch zum Vergnügen der Prüfungskommission. Die erholte sich da vor einigen eher harmlosen zweistimmigen Inventionen.
Was haben Sie in der Geige dann gemacht?
Ja, Geige musste ich dann vorspielen vor einer
Kommission. Wir sind immer noch Aufnahmeprüfungen,
Graduate School. Aufnahmeprüfungen für die Graduate School. Mhm. Das war ja nur die Hauptsache. Jetzt kam die Geigenprüfung und da spielte ich das Bergkonzert, das ich inzwischen angefangen hatte zu studieren schon und dachte, das wäre doch eigentlich ein guter Einstieg, nachdem ich ursprünglich zu meinem ersten Prüfung an der Juilliard School Mozart-Konzert gespielt hatte. Für die Graduate School-Aufnahme, die ja jetzt einige Zeit später schon war, spielte ich also Bergkonzert. Und die Kommission bestand aus meinem Lehrer, der war damals schon Galamian, und dem ersten Bratscher, am ersten Pult des Bratscher-Puls sitzende Milton Catims, der Lehrer von meinem späteren Bratscher im Quartett Peter Kamnitzer war, ein wunderbarer Bratscher, der viel Kammermusik spielte. Und dann war da der Geigenlehrer Josef Fuchs, ein berüchtigt guter Geigenlehrer anscheinend. Er hatte viele Schüler, aber er wurde leicht etwas unwirsch.
Ein Emigrant?
Nein, er war Amerikaner, geborener Amerikaner. Und ich spielte also, sagte, ich würde das Bergkonzert spielen. Er sagte, einen Moment mal, das Violinkonzert von Berg? das kannst du mir nicht antun. Das habe ich mir einmal anhören müssen, als wir es für Columbia aufnahmen. Da war ich Konzertmeister vom Cleveland Orchester und da spielte dieser Kratzer Krassner die Sologeige. Und das ist so furchtbar, das mache ich nicht. Er stand auf, wütend, ging zur Tür, knallte mit der Tür und verschwand. Das war der Anfang meiner Aufnahmeprüfung in die Oberstufe der Juilliard School mit dem Bergkonzert. Das war eine Aufnahme des ersten Satzes, des Anfangs des Violinkonzerts von Alban Berg. Der erste Satz in einer Einspielung durch den Solisten Krassner mit dem BBC-Orchester London unter der Leitung von Anton Webern, kurz nach der Uraufführung, der geplanten Uraufführung in Barcelona. Die sollte auch unter Webern stattfinden. Der hat es nicht über sich gebracht, die Proben zu Ende führen zu können. Er war derartig emotional noch bedrückt vom frühen Tode von Berg. Und dann musste die Uraufführung von Scherchen dirigiert werden. Jetzt hat er es in London BBC mit Krassner nochmal aufgeführt. Die Aufführung, auf die sich Josef Fuchs bezog, wo er so böse geworden war, war einige Zeit später gewesen, in den 40er Jahren mit dem Cleveland Orchester.
Mit dem gleichen Solisten.
Mit demselben Solisten, dem das Bergkonzert ja gewidmet ist und der es, beziehungsweise der es bestellt hatte bei Berg. Gewidmet ist es ja der Marion Gropius. Aber er hatte es in Wien bei Berg bestellt und ihn dann auch beraten in der Ausführung des Violinparts. Es war für mich ein wichtiges Konzert und ich habe dann es weiter studiert mit meinem Lehrer Galamian, der ja an der Juilliard School neu war, aber eben der berühmte Lehrer, der jungen Geigenvirtuosen damals in New York und in Amerika. Alles, was wirkliches Talent war, ich studierte mit Ivan Galamian, der seit einigen Jahren in Amerika war. Er hatte davor am Russischen Konservatorium in Paris unterrichtet und war dann am Curtis-Institut in Philadelphia, an dem er auch blieb und zur gleichen Zeit auch an der Juilliard School unterrichtete. Das war für mich ein großer Glücksfall, denn Galamian war wirklich ein ganz vorzüglicher Lehrer, der besonders respektierte und liebte das Faktum, dass ich mich für Streichquartett interessierte. Das lag ihm sehr am Herzen. Sein Lehrer in Paris war Capet gewesen, der große französische Geiger, der eines der führenden Streichquartette seiner Zeit in Europa geführt hatte.
Wussten Sie von Galamian schon, bevor Sie nach New York kamen?
Nein, das habe ich erst erfahren durch Mitschüler bzw. Mitbewohner der Unterkunft, in der ich jetzt untergebracht wurde, im International House, ein Studentenhaus der Rockefeller Stiftung. Und da wohnte mir gegenüber auf der 10. Etage ein Geiger. Und ich übte in meinem Zimmer, er übte in seinem, und wir lernten uns natürlich sofort kennen. Und das war ein Mann namens Meli Mehta, der mir dann berichtete über seine begabten Kinder. Einer von denen war Zubin Mehta, der ja dann nach einigen Jahrzehnten ein berühmter Dirigent wurde. Meli Mehta sagte mir, du musst eigentlich bei Galamian studieren. Und ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Er erzählte mir dann von ihm und schwärmend. Also da versuchte ich also, mich für die Sommerschule im Sommer 46 bei Galamian anzumelden und ging dann zu Galamian in die Wohnung. Er wohnte in der 73. Straße in New York bis an sein Lebensende und spielte ihm da vor und wurde von ihm angenommen für die Sommerschule in Meadowmount. Das war auch wieder ein riesiger Glücksfall, denn es gab viele Leute, die da angenommen werden wollten und er nahm nur wenige. Er hat mich angenommen und das war eine Entdeckung für mich. Ich habe noch nie so viele begabte junge Geiger kennengelernt wie in diesem Sommer, an dem ich bei Galamian studierte. Einer von ihnen war der damals, ich weiß nicht, ob er schon 10 war, kaum älter, Michael Rabin, ein junger Amerikaner, dessen Vater im New Yorker Philharmoniker in den ersten Geigen spielte und der mit seiner Pianistenmutter bei Galamian war. Er war noch viel zu klein, um da alleine gelassen zu werden. Er blieb anscheinend in den Augen seiner Mutter immer zu klein und sie hat ihn nie aus den Augen verloren oder aus den Augen gelassen vielmehr. Jedenfalls spielte der damals zu meinem großen Erstaunen alle 24 Paganini-Kapricen, die er demnächst aufnehmen sollte bei Columbia. Mit 10 Jahren ist das ja ziemlich früh. Hören wir uns doch mal eine davon an in einer Aufnahme von Michael Rabin. Thank you.
Das war eine Aufnahme der 24. Caprice von Niccolo Paganini, gespielt von Michael Rabin, einem Schüler von Galamian. Einem Schüler von Galamian sitzen wir auch gegenüber, nämlich Walter Levin, der damals zusammen mit diesem kleinen Knirps Unterricht hatte.
Ja, da waren mehrere solche kleinen Knirpse. Und das war für einen immerhin damals 21-Jährigen doch ein bisschen deprimierend. Denn was die konnten, das konnte man auch in 12 Jahren, weiteren Jahren nicht wieder einholen. Das waren einfach diese Art von genial begabten Geigenwunderkindern, von denen es tatsächlich in Amerika immer eine ziemlich große Zahl gegeben hat. In der Generation davor in San Francisco etwa der junge Menuhin oder der junge Ruggero Ricci, den ich noch in Deutschland übrigens in den 30er Jahren Tschaikowski-Konzert habe spielen hören. Das war auch ein Kind. Unglaublich begabt. Der Jahrzehnte ja danach immer noch, also Paganini, all diese Werke gespielt hat, ohne zu üben.
Ich frage mich immer, ob die eigentlich wissen, was sie können.
Ich glaube, ja, sie wissen es und eigentlich sehen sie etwas herab auf Leute, die das nicht kennen. Sie können das eigentlich nicht verstehen. Das kann doch eigentlich jeder. Ich erinnere mich an ein Gespräch in Südamerika, in Chile. Eines Morgens spielten wir da ein Konzert und am Morgen am Frühstückstisch saß der große russische Geiger Kogan mit seiner Frau. Seine Frau war eine Schwester von dem Pianisten Gilels. Und sie sagten, sprachen Englisch mit mir, Ricci würde runterkommen und er wollte mit ihnen sprechen. Und sie könnten einander schwer verständigen und ob ich nicht an ihren Tisch kommen könnte. Ricci war auch im Hotel. Jetzt kam Ricci runter und die unterhielten sich mit Ricci und er fragte ihn, was er denn mache. Er hatte heute Nachmittag ein Konzert. Sagte, ach ja, auch. Sagte, ja, ich spiele 2 Paganini-Konzerte. Aber ich bin gerade vom Tanzen zurückgekommen. Ich habe die ganze Nacht mit meiner jungen Frau getanzt. Und da ist der Kogan bleich geworden und gesagt, Sie spielen heute Nachmittag 2 Paganini-Konzerte und haben die ganze Nacht. Sagte, ja, wieso denn? Wieso denn nicht? Das ist nicht anstrengend zu tanzen. Wir sind da hingegangen mit Kogan, der bleich geworden ist, mit welcher unglaublichen Virtuosität Ricci dann Paganini gespielt hat. Das war einfach umwerfend. Diese Leute wussten, glaube ich, wirklich nicht. Ricci hat kaum jemals geübt. Auch viel später nicht. Er hat die Sachen einfach gekonnt. Manchmal war es dann auch nicht so gut. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Aber so war das. Bei Galamian gab es viele solcher jungen Leute. Und ich habe da, die Sommerschule dauerte 2 Monate, da haben wir hart gearbeitet. Inzwischen hatte ich natürlich auch angefangen, auf das Hauptziel meines Aufenthalts an der Juilliard School loszugehen, nämlich ein Quartett zu gründen. Und in dieser Richtung hatte ich auch wieder einen glücklichen Zufall, der mir zugute kam. In den ersten 2 Monaten etwa des Aufenthalts da, so im März nach meiner Ankunft im Februar, März, April, ging ich durch den Gang der Schule eines Tages und die Tür öffnet sich und jemand fragt, sag mal, du hast einen Geigenkasten, spielst du Quartett? Und ich sagte, sicher spiele ich Quartett. Sag, komm mal rein. Wir brauchen jemanden, der zweite Geige spielt in einem Ives Streichquartett. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte von Ives, dem Komponisten, auch noch nie gehört. Es gab vieles, was man in Amerika noch zu lernen hatte. Und ich sagte in jedem Fall erst mal ja. Und wenn ich gewusst hätte, um was es sich da handelt, hätte ich vielleicht nicht ja gesagt. Das wäre ein großer Fehler gewesen. Ich kam da in ein Quartett, das geleitet wurde von Robert Koff, dem zweiten Geiger des neu an die Juilliard School verpflichteten Juilliard Quartetts. Der spielte erste Geige in einer Einstudierung des zweiten Streichquartetts von Ives, das bei einem Ives Festival an der Columbia University zusammen mit der Juilliard School im Mai aufgeführt werden sollte. Mit einer Cellistin und einer Bratscherin, beide sehr gut, und ich dann an der zweiten Geige aus handgeschriebenen Stimmen, die gab es damals, Ives wurde damals noch nicht gedruckt, und das war außerordentlich verblüffend für mich. So ein modernes Stück hatte ich überhaupt noch nie gesehen. Schwer, rhythmisch schwer, ohne praktisch eine Phrasierungsnotation, ganz wenig dynamische Zeichen für Forte, Piano und so weiter. Man musste das alles selbst erarbeiten. Wir haben es sehr erarbeitet und ich lernte dadurch Robert Koff kennen und damit die anderen Mitglieder des Juilliard Quartetts. Das war natürlich ein riesiger Glücksfall. Und nicht nur das. Wir haben dieses Ives Quartett dann an dem Festival an der Columbia University, ein Ives Festival, wie gesagt, aufgeführt im Mai 1946. Und was ich gar nicht ahnte, war, dass das die Erstaufführung dieses späterhin berühmten Ives-Stückes gewesen ist. Es wurde auch vom Rundfunk übertragen. Und Ives, der damals noch lebte, hat es am Rundfunk gehört und später telefoniert, wie gut es ihm gefallen hätte. Er wüsste gar nicht, dass er so ein schönes Quartett komponiert hätte.
Diese Rundfunkaufnahme haben wir, und damals, muss man vorweg sagen, wurde im Rundfunk noch nicht auf Tonband aufgenommen, sondern auf Platten. Die Platte hat am Anfang kleine Schwebungen und Kratzer, aber danach wird es eine sehr hörbare Aufnahme. Und wir werden auch hören, wer da die zweite Geige gespielt hat.
The third offering tonight is a string quartet, number 2, with Robert Koff, violinist, Walter Levine, violinist, Lena Robbins, violist, and Alla Goldberg, violoncello. The 3 movements are titled Discussions, Andante Moderato, Arguments, Allegro con Spirito, and The Call of the Mountains, Adagio, Andante, and Adagio Maestoso. This, incidentally, is the first New York performance. According to our program notes, the string quartet number 2 was composed between 1907 and 1913. The first and third movements begun in 1911, the second in 1907. The composer's note on the country manuscript reads, "The first movement suggests an outdoor meeting of men in the country, whose converse leads to discussion. The second movement, arguments which almost bring on a fight. The third movement, all the men join hands again and march up the mountainside to view the firmament." And as we said, this is the first complete performance of the string quartet number 2 by Charles Ives. At the moment, we're awaiting the stagehands to set up the chairs and to arrange the microphone for the broadcast of this third work this evening. And for the sake of our audience, we should like to repeat that Robert Koff
is the violinist this evening, Walter Levine, also a violinist. Lena Robbins is the violist, and Alec Goldberg, the violoncello. They're in the wings, waiting to go on, and despite the rather close temperature indoors tonight, the concert is extremely well attended. The 1,200 chairs in the Macmillan Academy Theater are filled to capacity. And there go our artists out on the stage. And we're about to hear Charles Ives' String Quartet number 2. The three movements again, rather the first discussions, Andante, Moderato, Adagio Moto.
Das war das zweite Streichquartett von Charles Ives, 1907 bis 1913 komponiert. In der Uraufführung der kompletten Fassung aus dem Jahr 1946 in New York, gespielt im Dixon Auditorium der Columbia University, von einem Quartett, das ad hoc gegründet worden ist, von Robert Koff, dem zweiten Geiger des Juilliard-Quartetts. Und diese Aufnahme hat sich im Privatarchiv von Walter Levine erhalten. Sonst hätten wir die überhaupt nicht. Das ist eine der wenigen Aufnahmen, die Deutschlandradio nicht in seinem Archiv hat. Aber auf
Danke
jeden Fall,
für das Kompliment. Ja.
Sie haben vielleicht gehört, der Ansager hat angesagt, dass das Auditorium vollständig ausverkauft war. 1200 Besucher waren da und man kann sich vorstellen, bei so einer Sache, Charles Ives in den 40er Jahren Uraufführung, da kamen viele namhafte Leute dorthin.
Das war alles, was Rang und Namen hatte in New York, erschien bei diesem Konzert zu sein. Ich habe da mehr wichtige Musiker, Kritiker und Kollegen kennengelernt, als ich ihn in meinen Jahren darauf danach wieder kennengelernt hätte. Es war die Gelegenheit, auch im Künstlerzimmer nach dem Konzert den neuen Präsidenten der Juilliard School, William Schumann, der gerade gekommen war, kennenzulernen. Und er wollte wissen, wer ich denn sei. Er fragte Robert Koff, den er natürlich gut kannte. Er hatte ja das Juilliard Quartett gerade als Residenzquartett an die Juilliard School verpflichtet, wer ich denn sei. Und der stellte mich vor als Neuankömmling aus Palästina. Das interessierte ihn sehr. Ich war der erste Student an der Juilliard School nach dem Krieg, der aus Palästina kam. Und er wollte gerne hören, wie es denn dazu ging. Ich sollte ihn doch mal in seinem Büro besuchen. Das tat ich dann auch.
William Schumann war ja nicht nur ein Bürokrat, sozusagen ein Verwalter, sondern er war selbst Komponist.
Er war ein sehr guter Komponist, hat Orchesterwerke und Kammermusik geschrieben. Er war ein außerordentlich moderner Leiter einer Musikschule. Er hatte ganz neue Ideen, die sehr den Kestenbergschen Ideen der Schulreform in Preußen entsprachen. Er hat das ganze alte Curriculum der Musikschule erst mal rausgeworfen und ein ganz neues konzipiert, in dem alle Studiengänge in einen einzigen zusammengefasst wurden. Das nannte sich Literatur und Materialien der Musik. Das war der einzige Studiengang, den es an der Juilliard School geben sollte und für 2 Jahre etwa auch gegeben hat, in dem man alle Dinge, die mit Musik zusammenhängen, in einem Zusammenhang lernt und nicht alle als separate Fächer, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Was leider heute noch weitgehend auch, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa der Fall ist. Das Resultat ist sehr oft, dass die Studenten wirklich nicht verstehen, was sie eigentlich, wozu sie das eigentlich zu lernen brauchen. Die machen Form und Analyse von Stücken, die sie nicht brauchen können und die sie nicht verstehen und an denen sie kein Interesse haben. Während wir die Stücke analysiert haben, die man selber gespielt hat, wir haben die Musikgeschichte anhand von Stücken gelernt, die wir dann selber aufgeführt haben und sie auch zur selben Zeit analysiert haben, sodass alles einen sinnvollen Zusammenhang hatte. Ich kam also dann eines Tages zu Schumann in sein Büro und er fragte mich über Palästina aus und fragte mich dann auch, was ich denn vorhätte, an der Juilliard School zu studieren. Und ich sagte, mein Hauptinteresse wäre, ein Quartett zu gründen, ein Berufsquartett, mit dem ich dann eine Quartettkarriere machen wolle, auch hoffentlich als Quartett in Residence an einer Schule, so wie er ja das Juilliard-Quartett gerade engagiert hatte. Und meine große Hoffnung wäre es, mit den Mitgliedern des Juilliard-Quartetts, die ich ja inzwischen kennengelernt hatte, studieren zu können. Und zwar dachte ich, wäre es doch sinnvoll, wenn man ein Quartett hat an einer Schule, dass man das Studium Quartett als Hauptfach hat. Und nicht, dass jeder Einzelne sein Instrument als Hauptfach hat und Quartett nur als Nebenfach, für das man dann nie genug Zeit hat. Ich dachte mir, schön, wenn man an einer solchen Schule mit einem solchen Lehrerquartett wie das Juilliard-Quartett Hauptfach Quartett lernen könnte.
Warum hat Schumann eigentlich das Juilliard-Quartett geholt als Quartett in Residence?
Er hatte die Idee, das wäre die sinnvollste Art und Weise, neue Musik zu fördern, denn diese jungen Leute waren an neuer Musik interessiert, zur gleichen Zeit ein erstklassiges Ensemble zu haben, das die Kammermusik befördern könnte an der Schule, das außerdem der Schule Publizität verschaffen würde, indem sie auf Konzerttourneen gingen und auch hoffentlich Schallplatten einführen würde.
Und den Namen der Schule trugen.
Natürlich, das war mit einer der Gründe, ist auch oft einer der Gründe, dass Quartette von Schulen engagiert werden. Quartette heißen ja heute nicht mehr nach ihren ersten Geigern, wie das noch Mitte des 19. Jahrhunderts, Mitte des 20. Jahrhunderts auch üblich war. Das Busch-Quartett, vorher das Joachim-Quartett, das Kohlisch-Quartett, die hießen ja alle nach ihren ersten Geigern. Das gab es ab der Mitte, ab 1950, nach dem Zweiten Weltkrieg, kaum noch. Das Amadeus-Quartett hieß nicht nach seinem ersten Geiger, sondern nach dem Namen von Mozart. Das LaSalle-Quartett, das ist wieder eine andere Sache.
Genau. Darauf müssen wir
noch kommen.
Genau. Es hieß nicht Levin-Quartett.
Nein, es hieß jedenfalls nicht Levin-Quartett.
Eine Frage, haben Sie das Juilliard-Quartett denn dann schnell mal gehört, auch vor allen Dingen? Haben die sofort auch Konzerte gegeben?
Die haben sofort an der Juilliard School auch ein Debütkonzert gegeben, indem sie Haydn, Berg und Beethoven gespielt haben. Und das war ungeheuer eindrucksvoll.
Was von Beethoven?
Sie haben damals 130 mit der Großen Fuge gespielt. Das habe ich da in dieser Form mit der Großen Fuge als Finale zum ersten Mal gehört. Auch ein tiefgehender Einfluss auf unsere weitere Wahl von Repertoire. Aber vielleicht sollten wir mal eine Aufführung des Dürer-Quartetts von etwas späteren Jahren, zwar aber immerhin noch der Stil Beethoven, den Sie damals auch schon spielten, eklatant.
Das Scherzo aus Opus 74 von Dürer-Quartett in den 80er Jahren aufgenommen.
Thank you.
Aufgenommen im Coolidge Auditorium der Library of Congress, wie ich hier gerade lese, im Jahr 1982, war das das Juilliard String Quartet mit Robert Mann, dem Gründer an der ersten Geige, und dann Earl Carras an der zweiten, Samuel Rhodes und Joel Krasnick, Viola und Cello. Das ist die Besetzung Walter Levin, die dann in den 60er, 70er Jahren folgte. Der einzige sozusagen das Originalmitglied des alten Juilliard Quartett ist Robert Mann, den Sie dann auch schnell kennengelernt haben.
Sehr bald kennengelernt habe, oder hatte ihn schon kennengelernt, als ich zu Bill Schumann in sein Büro ging, um ihn dazu zu überzeugen, er sollte doch Quartett als Hauptfach in seiner Schule einführen. Das überzeugte ihn anscheinend, denn er versprach, er wollte das probieren und mit der Legislature, mit der Regierung in der Hauptstadt von Staat New York in Albany durchsetzen, dass man das erlauben würde, dass es ein solches Hauptfach gäbe. Das ist dann auch geschehen. Und wir waren die ersten, mein Quartett, waren die ersten Abnehmer dieses neuen Kurses, das vom Juilliard Quartett dann geleitet wurde. Das war eine wunderbare Art, Quartett zu studieren. Man hatte 4 Lehrer, jeder einzelne von ihnen unterrichtete ein anderes Stück. Man lernte also zur selben Zeit 4 verschiedene Quartette. Das war sehr gesund, wenn man das große Repertoire in Angriff nehmen wollte.
Um für die Laien unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, was Studiengang bedeutet. Das bedeutet, dass man dann nicht eben als Geiger eine solistische Konzertprüfung abliefert, sondern eben als Quartett eine Konzertprüfung abliefert. Ist das richtig verstanden?
Ja, das wäre an sich so geworden, wenn man es rechtzeitig hätte umsetzen können. Bei mir war es noch immer so, wir spielten ständig Quartett und spielten in der Schule Quartett. Das wurde uns abgenommen als sozusagen vorgezogene Abschlussprüfung. Man verlangte dann am Ende doch noch eine Geigenprüfung, weil es doch so schön und althergebracht war. Okay, okay. Also so geben wir unsere alten Gewohnheiten, so schnell geben wir sie nicht auf. Okay. Aber das kam dann eben erst einige Jahre danach. Inzwischen hatten wir beim Juilliard Quartett Unterricht und das war eben ein Quartett in Residenz. Und diese Idee des Quartett in Residenz, die ja sehr einleuchtend ist, wie gesagt, da ungefähr 6 Fliegen mit einer Klappe schlägt, die hat sich in Europa ja bis heute nicht so recht durchgesetzt. Es gibt noch herzlich wenig Streichquartette, die an einer Musikschule als feste Gruppe angestellt sind. Es kann passieren, dass wie in Wien das Alban Berg Quartett als einzelne Lehrer ihr Instrument unterrichten, aber als Quartett durchaus nicht Kammermusik unterrichten. Bis heute nicht. Kammermusik unterrichtet das Alban Berg Quartett heute in Köln an der Musikhochschule. Und da kommen sie ab und zu hin, ein paar Mal im Monat, und unterrichten da Kammermusik. Aber dass sie wirklich da ansässig wären und Konzerte spielen und ständig für die Studenten da sind, um mit ihnen zu reden und Kontakt zu haben, das gibt es.
Gleiche gilt für das Hagen-Quartett in Salzburg.
Ja, das ist aber auch als Quartett in Residenz nicht in dieser Art und Weise. Das ist auch eben, das fehlt eben auch in Salzburg. Die sind zwar Lehrer an der Schule, aber gut, sie wohnen in Salzburg, deshalb sind sie viel gegenwärtiger für die Studenten. Aber wenn ein Quartett nur zu Besuch hinkommt, ist das was ganz anderes. In Amerika hat es, als das Juilliard Quartett Residenzquartett wurde an der Juilliard School, hatte es schon eine große Geschichte der Residenzquartette gegeben. An der Juilliard School selbst war schon 1905 ein Quartett als Residenzquartett angestellt worden. Das Kneisel-Quartett. Der Kneisel, der Konzertmeister mit 20 Konzertmeister in Boston gewesen war und ein Quartett dort gegründet hatte, wurde an die Juilliard School geholt. Das hieß damals noch Institute of Musical Arts, wurde da Lehrer und brachte sein Quartett dorthin. Er war der Lehrer von diesem Josef Fuchs, der bei meinem Bergkonzert rausgelaufen ist. Er war auch mein erster Lehrer in der Juilliard School, Hans Letz, für einige Monate nur, bevor ich zu Galamian kam, war der zweite Geiger in diesem Kneisel-Quartett. Das war eines der ersten wirklich großen Berufsquartette in Amerika. Die ganze Entwicklung des Quartett- und Kammermusikspiels in Amerika fing eigentlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts an. Mit Quartetten, die aus Orchestern gegründet wurden. Und noch viele Jahrzehnte war es in Amerika unmöglich, nur mit Quartettspiel genug Geld zu verdienen. Alle diese Quartette mussten im Nebenberuf oder Hauptberuf im Orchester spielen. Bis dann das Kneisel-Quartett es 1905 gewagt hat, aus dem Boston-Orchester rauszugehen, nach New York zu ziehen und dort an der Juilliard School zu unterrichten und Quartett in Residence zu werden und da eben auch Kammermusik zu unterrichten. Das geschah dann in ganz Amerika im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr. Und zur Zeit, als ich an die Juilliard School ging, wurde es dann in vielen, vielen Universitäten und Musikschulen üblich, Quartette zu engagieren. Das war ja meine Hoffnung.
Ein solches ansässiges Quartett, wenn wir das vielleicht einmal so übersetzen wollen, hat ja auch den Vorteil zum Beispiel, dass es da ist für Komponisten, die neue Sachen schreiben und so. Das ist also, dass die wirklich einen Ansprechpartner haben, dem sie dann neue Partituren zeigen können und die werden dann auch tatsächlich gleich aufgeführt.
Das ist eine der sehr, sehr wichtigen Aufgaben für ein Residenzstreichquartett. Im selben Sinne auch, dass man mit so einem Quartett Komponisten anregen kann, neue Musik für das Quartett zu schreiben, dass man Werke bestellt. Eine Sache, die wir dann in ziemlich großem Maßstabe in unserer Zeit auch dann später gemacht haben. Auch das Juilliard Quartett hat viele, viele Werke bestellt und uraufgeführt. Es war ja die Zeit kurz nach dem Tode in New York von Béla Bartók. Ich habe ihn leider nicht mehr erlebt. Er war schon kurze Zeit vor meiner Ankunft gestorben. Aber Menuhin hat ja die Solosonate von Bartók bei ihm bestellt und uraufgeführt. Er hat das Violinkonzert gespielt. Koussevitzky hat bei Bartók als er schon todkrank war, das Konzert für Orchester bestellt. Das wurde dann dort aufgeführt in Boston. Siketty und Benny Goodman haben die Contrasts für Klavier, Klarinette und Geige bei Bartok bestellt. Man bestellte damals, wie auch in früheren Jahren, bei den Komponisten die neuen Werke. In Europa hatte es ja das früheste wirklich Berufsquartett, war das Schuppanzig-Quartett. Und damals waren die Sponsoren die Aristokraten in Wien, die Fürsten Lichnowsky und Rasumowski etc. oder Galizin in Petersburg. Die haben bei Beethoven neue Quartette bestellt. Das waren die modernen Quartette ihrer Zeit. Und damals spielte man eben hauptsächlich neue Musik. Es wäre eigentlich kaum jemand damals auf die Idee gekommen, alte Musik zu spielen. Es wurde nur neue Musik gespielt. Wenn man sich das mal vorstellt, wie das heute ist. Wir hören beinahe nur alte Musik. Und zwar Musik, die oft 100 und 200 Jahre und mehr alt ist.
So wie Karl Kraus einmal gesagt hat, auch Alt-Wien war einmal neu.
Ja, richtig.
Aber etwas anderes, vielleicht der Unterschied, warum es in Europa keine ansässigen Quartette gibt an Schulen. Ist es nicht vielleicht so, dass in den Vereinigten Staaten das Musikleben viel, viel stärker an den Universitäten konzentriert ist, wie überhaupt das ganze intellektuelle Leben, vor allem von kleineren Städten, von kleineren Orten eigentlich, sich immer um die Universität irgendwie zentriert, während zum Beispiel in Deutschland ja auch kleine Städte ein richtiges städtisches Kulturleben haben, ein städtisches Opernhaus haben, ein städtisches Orchester und so weiter. In Amerika ist das oftmals an den Schulen.
Das hat natürlich mit dem großen Unterschied der Finanzierung des Kulturlebens überhaupt in Amerika zu tun. Im Unterschied zu Europa ist es in Amerika eine Privatsache zum ganz großen Teil. Der Staat beteiligt sich finanziell an der Kultur nur minimal. Und wenn es keine privaten Sponsoren gäbe, gäbe es in Amerika kein Musikleben. Die Aristokraten von Europa, die lange das Musikleben in Europa gesponsert haben und die Quartette unterstützt haben und die Komponisten unterstützt haben, die sind in Amerika von privaten Sponsoren vertreten, von den Damen, die dort ihre Gelder dafür ausgeben, dass Quartette existieren können. Wenn man sich mal die Namen Gertrude Clark Whittall oder Rosalie Leventritt und besonders nach dem Ersten Weltkrieg Elizabeth Sprague Coolidge anhört, das sind Namen, die in Amerika eigentlich das Musikleben repräsentiert haben. Elizabeth Sprague Coolidge hat beinahe alle großen Quartette engagiert, um in amerikanischen Universitäten und kleinen Städten Konzerte zu geben.
Und Kompositionsaufträge
und
vergeben.
Riesige Kompositionsaufträge vergeben. Schönberg 3 und 4. Wenn man sich die Liste der modernen Musik anschaut, der Quartettliteratur anschaut, da ist, ich würde sagen, bis zu 50% sind das Stücke, die Elizabeth Sprague Coolidge direkt bei den Komponisten bestellt hat. Und zum Teil ihr unbekannte Komponisten, die empfohlen wurden von ihren Freunden und die sie ist dann nach Europa gefahren und hat sich die Werke angehört. Eine unglaubliche Frau. Sie hat auch eine Serie an der Library of Congress in Washington initiiert, die es noch heute gibt. Und das Auditorium.
Wir haben gerade aus dem Coolidge Auditorium gespielt. Julia, genau, ist da aufgetreten.
Das Coolidge Auditorium, ja, das heißt Coolidge. Nach ihr.
Genau.
Also, das waren die Aristokraten sozusagen Amerikas, was das Musikleben betrifft. Und sie hat Quartette an Schulen geschickt. Sie hat große Quartette finanziert, dass sie an den Universitäten und Musikschulen unterrichten konnten, angenommen wurden als Residenzquartette. Das hat eine ganze Kultur ins Leben gerufen, die es in dieser Art in Europa bis heute nicht gibt.
Wie hatte nun rein praktisch die Arbeit mit dem Juilliard Quartett ausgesehen?
Ja, wie gesagt, wir haben mit dem Juilliard Quartett reihum mit den Mitgliedern regelmäßig Unterricht gehabt.
Und war das jetzt schon das LaSalle Quartett?
Naja, es wurde das LaSalle Quartett. Es war die Gründung, die ich an der Juilliard School vorgenommen hatte, mit drei Kollegen, war der Anfang dessen, was dann das LaSalle Quartett wurde. Und unsere Namensgebung geschah ja auch durch das Juilliard Quartett. Wir bekamen Ablegerkonzerte vom Juilliard Quartett. Als wir dann schon so weit waren, ein bisschen Repertoire zu haben, bekamen wir manchmal Konzerte zugeschanzt, die sie nicht nehmen wollten. Sie waren inzwischen schon bekannt und wurden ständig angerufen und man wollte von ihnen Konzerte haben. Einige wollten sie nicht nehmen und sie sagten dann dem Veranstalter, ja, also wir können an dem Datum leider nicht, aber wir haben ein sehr gutes, junges Quartett, das wir ihnen sehr empfehlen können. So Robert Mann, der erste Geiger, am Telefon, unten in der Telefonzelle eines Drugstores an Broadway. Man telefonierte damals aus den Drugstores, den Drogerien. Privattelefone waren nach dem Krieg schwer zu bekommen. Und die Dame am Telefon fragte, ja, wie heißt denn dieses Quartett? Und Robert Mann wusste, wenn ein Quartett keinen Namen hat, dann kann es ja nichts taugen. Und wir hatten keinen Namen. Also er starrte aus dem Fenster und sah da nur das Straßenschild Broadway und die Straße, an der er wohnte, La Salle-Straße, und hat uns dann kurzerhand La Salle-Quartett genannt. Und das war vielleicht ein Glücksfall, denn er hätte uns ja auch Broadway-Quartett nennen können, das wäre vielleicht nicht so gut gewesen. Aber der Name ist dann geblieben. Wir blieben von diesem Moment an, der reine Zufall, diese Namensgebung, war ja ein reiner Zufall. Wir blieben für unsere, die 40 nächsten Jahre, das La Salle-Quartett.
Ein schöner Name und ein glücklicher Name. Und
er hat uns wirklich auch Glück gebracht. Und wir haben damit viele Konzerttourneen und viele Konzerte überall auf der Welt gemacht. Und waren dann einige Jahre also regelmäßig bei dem Juilliard Quartett. Es war auch natürlich hochinteressant, ihre Konzerte zu hören. Das ist ja das Schöne, wenn man mit einer Gruppe studiert, die gleichzeitig konzertiert, dann hat man das lebendige Beispiel vor sich, wie das eigentlich klingen kann, wenn man so spielt, wie die spielten. Und das war unglaublich. Das junge Juilliard Quartett war ein phänomenales Streichquartett. Und die jungen Musiker in New York waren auch phänomenal. Wir hatten ja Shaw, Bob Shaw war unser Chorleiter. Und da wir alle nicht gerne im Orchester spielen wollten, die Mitglieder des La Salle-Quartetts versuchten sich ums Orchesterspiel zu drücken, was ein bisschen dumm war, aber immerhin verständlich, haben wir stattdessen im Chor gesungen unter Bob Shaw. Der war der große Chorleiter von dem Collegiate Chorale Chor, den auch Toscanini benutzt hat für viele seiner Aufführungen. Ein phänomenal begabter Chorleiter. Unter dem haben wir Bach, Johannes Passion im Chor gesungen. Das war natürlich auch eine fantastische Gelegenheit.
Ich weiß gar nicht, welche Stimmlage Walter Lewin damals hatte.
Bariton, Bass Sopran.
Oder Tenor? Tenor oder Bariton?
Ja, ich habe gesungen, was da so kam. Das war mir völlig egal. In einem Mittelregister. Ich hatte die Mittelstimmen sehr gern, da ich immer die Oberstimme im Quartett gespielt habe. Mir lag an sich dran, weil man in den Mittelstimmen alles hören kann, auch die Harmonie darstellt. Es ist für mich sehr attraktiv gewesen, Bariton oder Tenor, eher Bariton zu singen. Wir haben dann einige Wechsel gehabt in der Besetzung. Wie das so ist, wenn man ein neues Quartett hat, hat man zuerst begeisterte Mitspieler, die dann im Laufe der Zeit merken, dass da mehr Arbeit drin ist, als sie sich gedacht hatten, und dann wieder abspringen. Oder der eine will dann mehr Geld verdienen und geht in das Orchester. Mein zweiter Geiger, Henry Nye Green, ging ins New Yorker Philharmonische Orchester. Und eines Tages sah ich mich ohne zweiten Geiger und lernte zu diesem Zeitpunkt gerade meine zukünftige Frau Evi kennen, die in Tanglewood gewesen war und dort einen jungen Geiger getroffen hatte, der gerade aus Paris gekommen war. Er hieß Henry Meyer. Und wie sich herausstellte, hatte er 3 Jahre in Paris darauf gewartet, nach Amerika zu kommen. Seine Geschichte ist eine denkwürdige Geschichte. Wir werden vielleicht noch später Gelegenheit haben, darüber genauer zu sprechen. Jetzt hatte sie Henry Meyer kennengelernt, der sehr gerne Quartett spielen wollte, hatte er ihr gleich gesagt. Und ich war verzweifelt, als wir uns kennenlernten, als ich die Evi kennenlernte, dass mir mein zweiter Geiger abhanden gekommen ist. Sie sagte, ja, ich habe da gerade in Tanglewood beim Festival vom Boston Orchester einen jungen Geiger kennengelernt, der wäre vielleicht sehr interessiert, und gab mir die Telefonnummer von Henry Meyer. Und so geschah es, dass Henry Meyer an die Juilliard School kam. Wir haben ihn da eingeschleust, schleunigst. Das konnten wir. Wir konnten so ziemlich alles in der Juilliard School als Studenten vom Juilliard Quartett und Bekannte vom Präsidenten Will Schumann. Der war nur zu willig, Henry Meyer da in die Schule aufzunehmen, und er wurde unser zweiter Geiger. Und das blieb ja auch sozusagen sein Leben und unser Leben lang.
Das Juilliard Quartett war für Sie sozusagen das Lehrquartett, das haben Sie erzählt. An der Juilliard School haben Sie besondere Erinnerungen an Konzerte, die gegeben haben, die einprägsam waren?
Die sehr einprägsam waren dann die ersten Konzerte, die Sie an der Juilliard School gegeben haben. Sie spielten in jedem Konzert ein Mozart oder ein frühes klassisches Werk, dann oft ein Werk der Wiener Schule und dann ein großes, entweder spätes Beethoven oder mittleres Beethoven oder Brahms. Viel davon war für mich neu, besonders die Werke der Wiener Schule. Ich erinnere mich an eines der ersten Konzerte, die sie an der Juilliard School gaben, mit Webern, den 5 Sätzen Opus 5. Oder waren es die Bagatellen? Es waren die Webern-Bagatellen Opus 9, die sie da spielten. Und ich erinnere mich deshalb ganz besonders daran, da ich da neben dem Komponisten Copland saß. Ich las das Programmheft, das die Schule gedruckt hatte. Und in dem Programmheft hatten sie die Einführung zu den Webern-Bagatellen abgedruckt in einer englischen Übersetzung, die Schönberg bei der Veröffentlichung dieser bei Universaledition, als sie zuerst gedruckt wurden, geschrieben hatte. Eine sehr schöne Einführung.
Sehr poetische Einführung.
Eine wunderbare Einführung. Sie endet damit: Was aber kann man mit den Heiden tun? Schwert und Feuer können sie zur Ruhe verhalten. Nur Gläubige werden in Bann gehalten. Und die Übersetzung, die da in dem Heft stand: Only believers will be excommunicated. Nur Gläubige werden exkommuniziert werden. Ja, der arme Übersetzer hatte da in seinem Lexikon nachgeschlagen, in Bann gehalten, und hatte leider gesehen, in Bann geschlagen, und hatte das Wort benutzt. Und ich fand das so irrsinnig komisch, dass ich in dem Moment, wo das Quartett auf die Bühne kam, laut anfing zu lachen. Ich kannte ja den Originaltext, und dass diese sinnlose Übersetzung fand ich irrsinnig komisch. Und Copland war wütend und hielt mich an. Ja. Ruhe, Ferdinand, jetzt lachen. Unverschämt. Und ich konnte ihm das ja nicht gut erklären. Es ist übrigens merkwürdig, dass diese Fehlübersetzung in einigen der großen Bücher, die dieses Werk zitieren, immer noch heute gedruckt wird. Wie sich ja alle Enzyklopädien, schreibt der eine von dem anderen ab. Und diesen Blödsinn kann man bis heute nachlesen. Er ist unverbessert geblieben.
Aber das ist auch schwieriges Deutsch für Engländer, in Bann gehalten zu verstehen, und nicht über den Bann geschlagen.
Ja, gut. Also das ist leider ein für mich unangenehmer Moment.
Wie hat Copland dann reagiert auf das Konzert?
Ich glaube, er war begeistert. Er fand Webern schon sehr gut. Ich war jedenfalls hingerissen. Ich hatte diese Bagatellen auch noch nie gehört. Dann hat das Juilliard Quartett natürlich die 6 Bartok-Quartette gespielt. Im Times Hall, ein Zyklus mit 2 Konzerten. Und das war man kann sich das gar nicht vorstellen, was für einen Eindruck das auf mich damals gemacht hat und auch überhaupt auf das Publikum. Die waren ja noch weitgehend unbekannt. In den 40er Jahren kannte man die 6 Bartok-Quartette noch nicht sonderlich. Das waren noch nicht wie heute Repertoire-Stücke.
Das war allerneueste Musik.
Relativ allerneueste
Zum Teil,
Musik. Ja, doch, doch. Die ersten nicht ganz, wir waren schon aus der frühen Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber die letzten immerhin aus den späten 30er Jahren. Und auch das 6. vom Kohlisch Quartett uraufgeführt. Das war aber eine Tat, eine unglaubliche Tat, diese 6 Quartette hintereinander in 2 Konzerten zu spielen. Und ich erinnere mich, beim 2. Konzert saß vor mir ein damals immerhin schon namhafter Komponist namens Schostakowitsch. Der war zu Besuch in New York und war zu diesem Konzert gekommen. Und ich werde nie vergessen, wie er nach der Aufführung des vierten Quartettes aufgesprungen ist vor Begeisterung und brüllte Bravo und klatschte in die Hände. Ich glaube, so was von einer Musik hatte er wahrscheinlich selber bis dato nicht gehört und schon gar nicht in einer solchen Aufführung. Ich meine beinahe zu glauben, dass er hätte gewünscht, selber solche Musik komponieren zu können oder komponiert gehabt zu haben. Es ist bis heute eines der ganz, ganz großen Werke des 20. Jahrhunderts, überhaupt der Literatur. Und diese Aufführungen vom Juilliard Quartett waren beispielhaft für uns. Wir haben natürlich sofort auch angefangen, die Bartok-Quartette bei Ihnen zu studieren. Und das sechste Bartok und das dritte Bartok-Quartett waren bei uns schon Repertoire, als wir mit der Juilliard School dann fertig waren. So hat man bei einem Residenzquartett unglaublich viel lernen können, wenn sie denn von der Qualität und der Jugendlichkeit des Juilliard-Quartetts waren. Sie waren ja gar nicht so viel älter, 3, 4, 5 Jahre älter als wir.
Hören wir zum Schluss den zweiten Satz aus dem zweiten Streichquartett von Béla Bartók in dieser Originalbesetzung des Juilliard-Quartetts, die Walter Levin dort in dem Konzert gehört hat, wo alle 6 hintereinander gespielt wurden, mit Robert Mann an der ersten Geige, Robert Koff an der zweiten, über den wir schon gesprochen haben, der Walter Levin in sein eigenes Quartett hineingenommen hat mit der Ives-Aufführung, Raphael Hillier als Bratscher und Arthur Winograd am Cello. Zweiter Satz, zweites Bartók. Thank you.
Sie hörten Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die 10. Folge unter dem Titel »Wer Talent hatte, studierte bei Ivan Galamian« auf der Juilliard School, New York, 1946. Die musikalischen Einspielungen waren der erste Satz des Konzerts für Violine und Orchester von Alban Berg, gespielt von Louis Krasner Violine und dem BBC Orchestra unter der Leitung von Anton Webern in einer Aufnahme vom 1. Mai 1936. Danach die Caprice Nummer 24 für Violine Solo von Niccolo Paganini, gespielt von Michael Rabin in einer Aufnahme vom 5. September 1958 aus New York. Danach das zweite Streichquartett von Charles Ives, den ersten Satz daraus, gespielt von Robert Koff, erste Violine, Walter Lewin, zweite Violine, Rena Robbins, Viola und Alla Goldberg, Cello. In einem Mitschnitt der Uraufführung vom 2. Mai 1946 an der Columbia University mit amerikanischer Anmoderation. Danach Ludwig van Beethovens Streichquartett Nummer 10, S-Dur Opus 74, das Harfenquartett, daraus den dritten Satz, Presto, gespielt vom Juilliard Quartett in der Besetzung mit Robert Mann, erster Violine, Earl Carlisle, zweite Violine, Samuel Rhodes, Viola und Joel Krasnick am Cello, live aufgenommen in der Library of Congress, Washington, im Jahre 1982. Zum Schluss dann den zweiten Satz aus Béla Bartóks Streichquartett Nummer 2 A-Moll, gespielt vom Juilliard Quartett in einer Aufnahme aus den 1950er Recordings. Die nächste Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie in 14 Tagen.